Hallo, mein Name ist Ronny und heute rede ich mit Hatice über eine neue Recherche, bei der es um Intransparenz auf dem Immobilienmarkt in Deutschland geht.
Salon 5. Ja, hi, dass ich hier sein darf. Ich bin Hatice, ich bin Volontärin in der Jugendredaktion und arbeite gleichzeitig auch als Reporterin für Korrektive. Und Korrektive ist quasi so die Mutterredaktion von Salon 5.
Du hast eine neue Recherche mit veröffentlicht namens Wem gehört die Stadt? Transparenz im Immobilienmarkt. Bei diesen Baustellen kommt die Regierung kaum voran. Zuerst einmal, was heißt überhaupt Transparenz bzw. Intransparenz in Bezug auf den deutschen Immobilienmarkt?
Also Transparenz heißt, man weiß, wem diese Immobilie gehört. Also man weiß zum Beispiel, wer der Vermieter ist, wer da drin wohnt und man weiß auch, wie man als Mieter den Vermieter kontaktieren kann. Das bedeutet Transparenz, das wäre so der Idealfall. Und Intransparenz bedeutet, dass man als Mieter eben nicht weiß, wer der Vermieter ist. Oder man versucht, den zu kontaktieren und man findet einfach keinen. Mhm. Und das bedeutet Intransparenz.
Alles klar. Dann vielleicht auch noch einmal, warum überhaupt die Recherche? Also das hört sich zuerst für die meisten nicht nach einem großen Problem an. Aber wieso sollten wir uns mit dem Thema auseinandersetzen? Wieso ist das Thema so wichtig für die Bevölkerung? Und vielleicht kannst du auch im Anschluss noch mal erklären, warum für Jugendliche? Also warum sollten wir uns damit auch auseinandersetzen?
Der Artikel, der entstanden ist, ist quasi ein kleiner Artikel von einer ganz großen Recherche. Schon vor Jahren hat Korrektiv entdeckt, dass es auf dem Wohnungsmarkt viel Intransparenz gibt und dass das gleichzeitig auch Probleme hervorheben kann. Ja. Es gab zum Beispiel Recherchen in Hamburg, in Berlin, in Düsseldorf, also auch in NRW. Und da haben Journalisten und Journalistinnen ganz viel dazu recherchiert und geguckt, okay, wem gehören denn zum Beispiel die Wohnungen? Und das Interessante an dieser Recherche und, glaube ich, auch das Besondere ist, dass diese Recherche mit Bürger und Bürgerinnen entstanden ist. Also man konnte sich zum Beispiel als Bürger oder Bürgerin bei Korrektiv melden und sagen, hey, ich habe hier dieses Haus und irgendwie weiß ich gar nicht, wem das gehört, könnte da mal nachrecherchieren. Und das läuft schon seit mehreren Jahren. Also das sind mehrere Lokalrecherchen, also vor Ort Recherchen gewesen. Und wir haben dann noch mal kurz vor den Bundestagswahlen zusammen mit dem Chefredakteur von Korrektiv, Justus, und mit dem Leiter von der Lokalredaktion, Jonathan, haben uns nochmal die Frage gestellt, naja, wir recherchieren quasi schon seit Jahren, beziehungsweise die beiden recherchieren schon seit Jahren zu diesem Thema. Aber was hat sich denn überhaupt geändert? Was ist denn passiert in den letzten Jahren zu dem Thema Wohnungsmarkt, zu dem Thema Intransparenz? Und deswegen haben wir nochmal diese Recherche auch bewusst vor den Bundestagswahlen nochmal veröffentlicht, um auch zu schauen, was hat denn die Bundesregierung überhaupt verändert?
Alles klar, das hört sich ziemlich interessant an. Bevor ich nochmal auf die Bundesregierung eingehe, hätte ich nochmal die Frage, welche Auswirkungen hat denn Intransparenz für Vermieter? Sorry. Für was sorgt denn diese Intransparenz, dass die Mieter halt nicht wissen, wem gehört überhaupt das Haus, in dem ich wohne? Also warum sollte das überhaupt einen jucken, sagen wir mal so?
Das ist eine ganz interessante Frage. Das ist auch so ein bisschen der Aspekt, warum sollte das junge Menschen interessieren? Ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel in einer Wohnung lebe, in der es zum Beispiel Renovierungsarbeiten gibt, sagen wir mal, das Bad ist kaputt gegangen oder da Schimmel oder irgendetwas anderes, dann ist meistens der erste Schritt, dass ich den Vermieter kontaktiere. Ich schreibe dem, hey, es gibt dieses Problem, könnt ihr das beheben? Wenn ich aber wochenlang keine Rückmeldung bekommen oder mir immer wieder gesagt wird, ja, machen wir schon, aber es passiert nichts, dann muss ich darunter leben, beziehungsweise darunter leiden. Das heißt, ich muss zum Beispiel mit Schimmel leben oder Renovierungsarbeiten ziehen sich monatelang und jemand, der schon mal in so einer Wohnung gelebt hat oder der schon mal jahrelang in einem Haus gelebt hat, wo einfach keine Renovierungsarbeiten stattgefunden haben oder wo die Renovierungsarbeiten sich hingezogen hat, weiß, dass das eine enorm schwierige Situation ist. Also ich weiß zum Beispiel, 2015 wurde damals die Wohnung von meinen Eltern renoviert und die mussten wirklich auf eine andere Etage gehen, um auf die Toilette zu gehen. Ach, und das ist total schwierig, ne? Also man stellt sich immer so vor, okay, wenn ich nach Hause gehe, dann habe ich alles zu Hause, dann habe ich mein Bad zu Hause, habe ich meine Küche zu Hause. Aber was ist, wenn man in einer Wohnung lebt, wo eben Renovierungsarbeiten sich hinziehen oder die gar nicht gemacht werden? Und das ist eben das Problem ganz fest, also quasi am Mieter, der spürt das dann. Aber es gibt noch ein viel größeres Problem, beziehungsweise ein Problem, was quasi alle betrifft, und zwar das ist Steuerhinterziehung. Es kann zum Beispiel sein, dass die Intransparenz dazu führt, dass ganz viel Geld verloren geht, weil große Immobilienunternehmen zum Beispiel keine Steuern zahlen. Und das wiederum betrifft nicht nur den einzelnen Vermieter, der zum Beispiel Probleme in der Wohnung hat, sondern auch wirklich die Gesamtbevölkerung, weil wir zahlen ja Steuern. Und wir wollen ja auch, dass die Steuern dann wirklich richtig eingesetzt werden.
Also das heißt im Prinzip, dass zuerst stehen die ganzen Mieter vorm Aus, wenn irgendwas passiert, weil sich halt niemand drum kümmert, weil die nicht wissen, wer der Eigentümer ist und sich auch nicht an irgendjemanden wenden können.
Genau.
Und zweitens, was vielleicht noch größere Auswirkungen hat, ist diese Steuerhinterziehung oder dieser Steuerbetrug, dass sie keine Steuern bezahlen oder irgendwie auf anderen Wegen versuchen, keine Steuern zu bezahlen. Kannst du vielleicht das nochmal erklären? Also normalerweise kann ich mir das vorstellen, dass wenn man ein Haus kauft, dass man als Eigentümer Steuern bezahlen muss, viele in Deutschland. Aber du sagst ja, dass sie diese Steuern eben nicht bezahlen. Wie läuft das ab?
Das ist relativ komplex, aber es gibt so Tricks, die zum Beispiel große Immobilienunternehmen anwenden, um weniger oder gar keine Steuern zu zahlen. Zum Beispiel ist das normalerweise in Deutschland so, wenn du zum Beispiel ein Haus kaufst, musst du eine Grunderwerbssteuer zahlen. Das ist je nach Bundesland immer unterschiedlich, das ist so ein bestimmter Prozentsatz. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte eine eigene Immobilie haben, ich möchte mir ein Haus kaufen, dann musst du diese Steuer zahlen.
Ja.
Große Immobilien können das aber mit anhand eines Steuertricks umgehen. Die zahlen dann zum Beispiel diese Grunderwerbsteuer nicht, obwohl andere normale, ich sag mal individuelle Menschen diese Grunderwerbsteuer bezahlen. Und das nennt sich Share Deals. Share Deals, ich versuche das jetzt mal ganz einfach zu erklären. Im Prinzip läuft das so ab, dass du zum Beispiel Anteile der Firma verkaufst und dieser Steuertrick, der wird Share Deals genannt. Dieser Steuertrick, der funktioniert so, man verkauft nicht den Grundstück oder zum Beispiel die Immobilie, sondern man überführt das in eine Firma, die auch wirklich nur deswegen gegründet wurde, um quasi keine Grunderwerbsteuer zu zahlen. Und weil das rechtlich gesehen kein Kauf von einem Grundstück oder von einer Immobilie ist, sondern ein Firmaverkauf quasi, muss man keine Grunderwerbsteuer zahlen. Das ist quasi so ein Steuerschlupfloch. Also das ist nicht illegal, weil es ist ja möglich, das zu machen. Also es gibt dieses Gesetz, man kann es machen, aber es ist ein Steuerschlupfloch. Und die Bundesregierung hat zum Beispiel 2017, als die Bundestagswahlen damals waren, haben die versprochen, okay, wir werden die Steuerschlupflöcher schließen. So ganz haben sie das aber nicht hinbekommen.
Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das also so, es ist legal, ganz normal, dass wenn man eine Firma hat, dass man ein Haus kauft, ein Immobiliengrundstück, wie auch immer. Und da muss man jetzt keine Grunderwerbsteuer bezahlen, weil man das nicht als Privatmensch macht, sondern als Firma quasi. Und es gibt Leute, die extra eine Firma gründen. Irgendeine, das kann eine Putzfirma sein, eine Firma, die, keine Ahnung, Holz herstellt, was auch immer. Einfach nur eine Firma, die einfach irgendwo eingetragen ist, um dann dieses Haus zu kaufen, um dann keine Steuer zu bezahlen.
Genau, und das Interessante ist, dass diese Firmen gar nicht existieren. Also das sind häufig Briefkastenfirmen. Briefkastenfirmen sind zum Beispiel Firmen, die wirklich nur aus diesem Zweck gegründet worden sind. Und wenn man da zum Beispiel hingehen würde, dann würde man nur diese Adresse finden. Also man würde gar nicht dieses Unternehmen oder diese Firma finden, weil die gar nicht existiert. Es existiert nur diese Adresse. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man solche Steuerschlupflöcher einfach schließt, damit man nicht zulässt, dass so etwas passiert.
Also es ist quasi einfach nur Ausnutzen von einem Trick, von dem jeder, also quasi die Staatsanwaltschaft weiß, was die tun, die wissen selber, was die tun, aber die können es nicht beweisen von wegen, ja, ihr habt jetzt nur diese Firma aus diesem Grund gemacht und das ist halt genau das Problem, womit wir gerade zu kämpfen zu tun haben, also.
Genau, also zum Beispiel die Bundesregierung, die weiß, dass es diese Share Deeds, so werden die ja so genannt, die weiß, dass es die gibt und die hat auch versprochen, die quasi zu schließen oder nicht mehr möglich zu machen. Die haben auch in dieser Legislaturperiode ein neues Gesetz beschlossen, dass das tatsächlich nochmal erschwert. Also im Detail muss man dann nicht mehr irgendwie so und so viel Prozent einer Firma kaufen, sondern noch mehr Prozent.
Ja.
Aber es schließt nicht ganz diesen Steuerschlupfloch. Also es ist immer noch möglich. Und das halt wirklich auch die Kritik. Es gibt tatsächlich noch ganz viele Baustellen, die die Bundesregierung ändern kann, um diese Steuerschlupflöcher zu schließen.
Also wurde etwas in Gange gesetzt in dieser Bundesregierung. Aber das, was in Gange gesetzt wurde, ist nicht sehr hilfreich in Bekämpfung dieser Share Deals, sage ich jetzt mal.
Genau, vor allem ist es halt nicht genug. Also es ist zum Beispiel nicht nur Share Deals, es ist zum Beispiel auch das Thema Geldwäsche. Auch da wurde zum Beispiel ein neues Gesetz beschlossen in den letzten 4 Jahren, beziehungsweise ich glaube, das war sogar dieses Jahr. Das ist zwar gut, aber es ist noch nicht ausreichend.
Okay.
Und das ist auch das tatsächlich, was wir mit der Recherche zeigen wollen. Es wurde in den letzten Jahren tatsächlich etwas gemacht. Es wurden neue Gesetze beschlossen zum Thema Intransparenz auf dem Immobilienmarkt. Aber es ist noch nicht genug. Es reicht noch nicht, diese Intransparenz, die auf dem deutschen Immobilienmarkt herrscht, komplett zu überwinden bzw. komplett wegzumachen. Sie herrscht immer noch. Natürlich ist es jetzt schwieriger, aber es heißt nicht, dass es nicht mehr möglich ist.
Alles klar. Also es ist ein ziemlich, ich sage es mal, etwas schwieriges Thema, wo man nicht unbedingt weiß, wo man anpacken soll. Die Bundesregierung hat anscheinend wohl versucht, was zu unternehmen, was aber anscheinend wohl nicht ausreicht. Jetzt nun die Frage an dich. Was würdest du jetzt machen, wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst? Was würdest du jetzt machen, um dagegen was zu unternehmen?
Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass die Bundesregierung anerkannt hat, dass dieses Problem herrscht, weil, wie ich gerade gesagt habe, also es betrifft natürlich den einen individuellen Mieter, aber es ist nicht nur ein individuelles Problem, es ist wirklich ein großes Problem, weil einfach auch Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Steuerschlupflöcher einfach eine große Rolle spielen.
Ja.
Deswegen würde ich, wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich auf jeden Fall einen Appell daran geben, dass dieses Thema wichtig ist und dass das, was bis jetzt gemacht wurde, nicht ausreicht und dass weiter mehr zu diesem Thema einfach noch passieren muss.
Alles klar. Was wäre jetzt so deine Expertenprognose, also Vermutung, wie lange wir noch mit diesen Problemen zu kämpfen haben, bis das nicht mehr so ein krasses Problem ist, wo wir sagen, okay, diese ein paar kleinen Fälle, die kann man auch irgendwie nachverfolgen und selbst wenn die irgendwie nicht aufgehen oder so, dann ist das nicht schlimm. Also wie lange dauert das, bis dieses Problem nicht mehr ein so ganz großes Problem ist?
Boah, das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, da bin ich auch gar nicht so tief im Thema drin. Zum Beispiel die Korrektivredaktion, die sie macht, das ja auch schon seit Jahren dieses Thema. Und auch die merken, okay, es gibt immer noch Probleme. Klar, es tut sich etwas, aber es gibt immer auch noch dieses Problem. Deswegen ist das aus meiner Sicht ganz schwer einzuschätzen. Aber was ich weiß, ist auf jeden Fall, dass es noch ganz viele Baustellen gibt.
Alles klar, also es wird jetzt nicht irgendwie in Kürze gelöst, sondern es wird schon sich etwas in die Länge ziehen, würdest du sagen?
Ja, und das hängt auch natürlich davon ab, wenn jetzt zum Beispiel die Bundestagswahlen sind im September, hängt es natürlich auch davon ab, naja, wer kommt an die Regierung?
Ja, klar.
Und vor allem auch, wie wichtig wird die Regierung dieses Thema finden? Ja. Also wenn sie sagt, okay, das ist ein wirklich wichtiges Thema und wenn zum Beispiel im Koalitionsvertrag dann noch später drin steht, okay, wir wollen das und das ändern, dann sieht man ja auch schon mal, ah, okay, das ist scheinbar wirklich ein wichtiges Thema für die kommende Regierung und vielleicht schaffen die es wirklich auch Sachen zu ändern.
Ja.
Deswegen, also man sieht beim Wohnungsmarkt auf jeden Fall Veränderungen, aber man sieht auch, es gibt noch viele Baustellen.
Alles klar, dann würde ich direkt an der Stelle auch direkt sagen, wenn ihr wählen könnt, geht auf jeden Fall wählen, macht den Wahlomat, was auch immer, aber wenn ihr wählen könnt, verschwendet eure Stimme nicht, sondern benutzt sie. Und jetzt zum Schluss noch einmal, wären wir jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht oder vor irgendeinem Bundesgerichtshof oder vor dem Bundestag, wie auch immer, und du könntest ein Schlussplädoyer halten. Was wäre dein Schlussplädoyer?
Ich glaube, mein Schlussplädoyer wäre, dass Intransparenz auf dem Wohnungsmarkt jeden betrifft. Also auch ganz am Anfang hast du ja die Frage gestellt, warum ist das wichtig für Jugendliche? Weil Wohnen auch tatsächlich ein Menschenrecht ist. Also jeder Mensch braucht eine Wohnung, jeder Mensch braucht ein Zuhause. Und gleichzeitig braucht auch jeder Mensch bezahlbaren Wohnraum. Also ja, ich meine, das ist ja auch so eine Frage, ne? Wo leben wir, wie wollen wir leben? Und deswegen mein Appell, informiert euch, was dieses Thema geht. Also das mag immer so komplex klingen. Das war auch für mich ganz am Anfang tatsächlich komplex. Aber je tiefer man in diese Materie geht, desto mehr merkt man, wie wichtig dieses Thema ist. Und das wäre sowohl mein Appell an die kommende Regierung als auch an Jugendliche, die sich denken, boah, ist das Thema wirklich etwas für mich? Ja, das ist das. Weil jeder lebt oder jeder möchte in einer guten, schönen Wohnung, Haus, was auch immer, leben.
Alles klar, dann vielen, vielen Dank, Hatice. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich bedanke mich sehr bei dir.
Gerne, ich bedanke mich auch.